SWR 2 Zeitgenossen.
Wie tickt China? Was will China? Warum fordert uns China heute mit seiner Wirtschaftsmacht, seinen Ordnungs- und Wertvorstellungen viel grundsätzlicher heraus als Russland? Vor welchen Konflikten und Herausforderungen stehen wir? Was müssen wir als westliche Demokratien tun? Antworten gibt's in der nächsten Dreiviertelstunde von Professor Dr. Sebastian Hallmann. Der Lehrstuhlinhaber an der Uni Trier für Politik und Wirtschaft Chinas ist einer der weltweit profiliertesten deutschen China-Experten. Er war Gründungsdirektor des Mercator Institute for China Studies, der heute einflussreichsten China-Denkfabrik Europas. Herr Professor Hallmann, Präsident Xi hat ja jetzt beim Nationalen Volkskongress den Westen ungewöhnlich scharf angegriffen. Er hat gesagt, westliche Länder, angeführt von den USA, haben China rundum abgeschottet, eingegreist und unterdrückt. Ist das eine neue Qualität in diesem grundlegenden Systemkonflikt zwischen China und dem Westen?
Wir haben da jetzt schon eine sehr klare Sprache. Bisher waren diese chinesischen Vorwürfe an den Westen oft verklausuliert, diplomatisch etwas freundlicher ausgedrückt, oft auch ohne die Länder zu nennen. Jetzt sind wirklich im Grunde die Gegner benannt. Also diese Kräfte, die China versuchen niederzuhalten und zu umzingeln und einzudämmen, wie es dann auch direkt heißt. Wir kommen ganz eindeutig mit diesen Schritten jetzt diesem zweiten Kalten Krieg näher, den viele befürchtet haben. Und ich sehe das wirklich momentan auf einer Rutschbahn in Richtung einer harten Konfrontation, die diplomatisch läuft, die dann auch durch neue Bündnissysteme, Blockbildungen laufen wird. Und ich glaube, dass diese Reden von Xi Jinping und vom chinesischen Außenminister, dass die wirklich ein Indikator dafür sind, dass wir in Richtung auf einen zweiten Kalten Krieg zugehen.
Aber warum machen die das? Stehen die so unter Druck, weil die Wirtschaft nicht mehr so läuft, oder hat das andere Gründe?
Das ist immer auch Innenpolitik. Natürlich muss Xi Jinping sich rechtfertigen jetzt, weil doch vieles schiefgelaufen ist in den letzten Jahren in China selbst. Diese ganz harte Corona-Politik, die fällt ihm natürlich schon immer wieder vor die Füße, weil das in der Gesellschaft, auch in der Partei, natürlich nicht einfach abgeschüttelt wurde und jetzt auch Vorwürfe manchmal zu hören sind. Deswegen, dann läuft es wirtschaftlich schwierig in China momentan. Die kommen nicht richtig wieder in Gang, was sie gehofft hatten, dass jetzt auch die chinesische Konsumwut, die eigentlich immer sich zeigte nach Krisen, dass die wieder anspringt. Das ist momentan nicht der Fall. Ausländische Investoren sind sehr vorsichtig geworden zum großen Teil. Viele Lieferketten, viele Investitionen bewegen sich zurzeit von China weg. Das sind also schon alles natürlich Warnsignale. Aber das Wichtigste, machen wir uns da nichts vor, ist wirklich ein Systemkonflikt und auch ein Hegemonialkonflikt. Also ein Konflikt über die Führungsrolle in der Welt und die eigenständige, ja, diesen eigenständigen Ausbau der chinesischen Macht weltweit. Da trifft China halt auf knallharten Widerstand der USA und der Verbündeten von den USA. Und dieser Konflikt, der wird uns begleiten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Damit müssen wir fest rechnen. Und das wird jetzt auch auf chinesischer Seite eben ohne diplomatische Verklausulierung so direkt formuliert.
Sie sagen ja ganz klar, China macht im Grunde seine eigene Globalisierung. Während wir im Westen von Deglobalisierung in Teilen reden, schaffen die sich eine völlig eigene Hemisphäre, Technosphäre.
Ja, das ist etwas, was im Westen unterschätzt wird, dass China natürlich in der Ausrichtung vor allem der Außenwirtschaft und auch der technologischen Standardsetzung weltweit, dass China sich ganz explizit orientiert natürlich in Richtung globalem Süden, ja, wie wir sagen würden. Also zunächst war in Afrika das gut zu sehen, natürlich in Südostasien, im Vorhof Chinas, dann aber auch in den letzten 20 Jahren zunehmend in Lateinamerika, wo China die eigene Position unglaublich schnell ausgebaut hat, inzwischen viel wichtiger ist für die meisten Länder. China ist viel wichtiger als Außenhandelspartner, Investitions- und Technologiepartner in Lateinamerika als die USA, haben sie eine sehr starke Stellung aufgebaut. Und die neueste Region, wo China enorm auftritt momentan und viel, viel Einfluss gewinnt, ist die Golfregion. Vor allem mit den Emiraten und mit Saudi-Arabien, auch Katar. Da werden die Beziehungen momentan sehr vertieft. Und das Ganze läuft wirklich darauf hinaus, dass China im globalen Süden eine wirtschaftliche und technologische Hemisphäre für sich selbst gewinnt. Das ist wirklich die große Bewegung, die stattfindet. Und das ist keine Deglobalisierung, das ist eine Parallelglobalisierung aus chinesischer Sicht. Ne? Wo man im Grunde neben diese westlich dominierte Globalisierung oder unter diese Globalisierung was Neues drunter schiebt, was ganz klar China als Zentrum hat. Das ist diese neue Welt, der wir entgegensehen. Und das ist natürlich keine eine Welt mehr. Das sind zwei Hemisphären, die da momentan sich ausbilden. Und Russland gehört eindeutig zur chinesischen Hemisphäre aus dieser Sicht.
Haben wir da einfach geschlafen im Westen? Denn die Warnungen gab es ja immer wieder, zum Beispiel was Afrika angeht, dass wir den Chinesen da nicht das Feld überlassen dürfen. Und wir haben die Chinesen ja auch in einer Art und Weise nach Europa und auch nach Deutschland reingelassen, wie wir das nie hätten tun dürfen. Ich erinnere nur an KUKA, den Roboterhersteller, der an China komplett verkauft worden ist, an Flughäfen, Häfen und. Also auch Infrastruktur, die wir aus Europa verscherbelt haben.
Wir waren sehr selbstgewiss. Im Grunde lief diese Globalisierungswelle nach dem Ende des ersten Kalten Krieges, also nach 1991, die lief natürlich unter Führung der USA und war bestimmt von westlichen Spielregeln. Und auch in internationalen Organisationen hat die westlichen Mächte doch sehr stark Oberwasser. Und im Grunde hat man nicht gemerkt, dass natürlich was Neues da erwächst und auch Widerstände erwachsen. Das ist ganz natürlich in so einer Situation, würde ich sagen. Und deswegen, weil es auch so gut lief wirtschaftlich, weil diese Globalisierung immer stärker sich ausbreitete, immer mehr Kosten optimierte, auch für die westlichen Konsumenten gut lief, war das im Grunde etwas, was man vielleicht auch nicht wahrhaben wollte, ne? Dass China mit diesem Beitritt zur Welthandelsorganisation zu einem Konkurrenten wird und sehr schnell aufholt und technologisch auch Riesensprünge macht. Und das Ganze ist schon auch eine gewisse Ignoranz, würde ich sagen, eine gewisse Naivität auf westlicher Seite, die im Grunde nicht ernst nahm, diese großen Ambitionen Chinas, die ja dort in den Plänen der Regierung immer drin standen. Die haben nie ein Geheimnis draus gemacht, was sie wollten, ne? Dass sie da gleichziehen wollen, dass sie natürlich eine eigenständige globale Rolle entwickeln wollen. Das war nie ein Geheimnis und wir haben im Westen uns da zu sicher gefühlt und waren da im Grunde etwas eingeschläfert, würde ich sagen, von unseren Erfolgen aus der Zeit der 90er Jahre und der Nullerjahre.
Das heißt, die Illusion von einer Welt können wir endgültig beerdigen.
Es sieht momentan wirklich danach aus, dass diese Welt zerfällt und zwar angetrieben vor allem auch von technologischen Veränderungen, nicht nur militärischen und geopolitischen Konflikten. Sondern wir müssen vor Augen haben, dass diese chinesischen Technologien, die jetzt ausgerollt werden im globalen Süden, da geht es um Energieinfrastruktur, um Telekom, es geht um Cloud-Strukturen für das Internet, es geht sogar um neue Unterseekabel bis hin zu E-Government, also elektronischer Verwaltung, die von China aufgebaut wird. Das reicht sehr tief und auch die Zusammenarbeit Chinas mit den Sicherheitsorganen im globalen Süden, also der Ausbau von Kamerasystemen, Safe Cities heißt das dann, in Afrika, in der Golfregion, in Lateinamerika. Das ist natürlich etwas, was uns klar zu denken geben muss. Da bricht sozusagen die Standardsetzung, die der Westen bisher bestimmt hat, die bricht uns unter den Füßen weg. Und China setzt da eigene Standards und die sind natürlich autoritär. Ja, die sind also ganz im Konflikt mit dem, was wir uns vorstellen für diese Ordnung der Welt und für die Technologie der Zukunft.
Nun, gerade dadurch, dass China seine eigene Technosphäre hat, heißt es ja auch, dass die Chinesen eine völlig andere Information bekommen, beziehungsweise Propaganda, die steht ja der russischen, die so hanebüchen ist, dass wir oft den Kopf schütteln, aber ankommt bei den Menschen, die steht der ja in nichts nach. Das heißt, die Menschen werden über kurz oder lang, wenn es nicht schon so weit ist, auch völlig anders ticken, anders denken, die Welt anders wahrnehmen als wir, oder?
Das wird auch tatsächlich von vielen unterschätzt, dass diese Technologien im digitalen Zeitalter, dass diese Algorithmen Prägekraft haben. Und wir wissen das, die ganzen Apps, die wir benutzen, gerade auch in der jüngeren Generation, wie stark die bestimmt sind in der Informationsaufnahme, auch im Konsum, in der Kommunikation. Durch Algorithmen, durch diese ganzen Programme, die programmiert sind, um Leute hier anzuziehen, ja, bei der Stange zu halten. Und wir können uns das Ganze nochmal verschärft für China vorstellen, weil dort der Konsum und die Nutzung von digitalen Technologien noch viel tiefer reicht, viel weiter reicht. Das heißt, wir müssen fest damit rechnen, dass eigentlich sich neue digitale Kulturen ausbilden, die sich wahrscheinlich radikal unterscheiden werden. Das heißt, viele ähnliche Sachverhalte werden völlig anders kommuniziert werden, anders wahrgenommen werden, anders auch erklärt werden. Und das ist etwas, was ich im Hintergrund für die größere Story noch halte. Ne? Dass es eben nicht nur um wirtschaftliche, technologische, geopolitische Spaltungen geht, die wir momentan sehen, sondern dass wir am Ende wirklich da unterschiedliche digitale Zivilisationen emporwachsen sehen. Und da wird China der entscheidende Gegenspieler sein, nicht Russland. Russland ist da sozusagen eine Fußnote, ja, in dieser ganzen Geschichte. Das wird sich unterordnen unter diese chinesische digitale Zivilisation, weil China alles anbieten kann. Die Hardware, die Software, diese ganzen Algorithmen, die man braucht, um eine Gesellschaft zu ordnen. Und das ist, glaube ich, die neue Welt, die wir zumindest vor Augen haben müssen. Die ist noch nicht da, ja, die ist in der Entstehung momentan. Aber es ist klar, dass wir dort damit rechnen müssen, dass sich im Grunde mindestens zwei unterschiedliche digitale Kulturen ausbilden werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
Aber haben wir es nicht ohnehin mit zwei völlig unterschiedlichen Kulturen zu tun? Jeder, der mal in China war, fühlt sich ja erstmal unfassbar fremd. Und da steckt ja auch ein anderes Menschenbild, zumindest in Teilen dahinter, das viel weniger individualistisch geprägt ist. Und das macht sich die Partei in China doch auch zunutze, oder?
Ja, das ist natürlich im Grunde so der Kern, die Tiefenstruktur dieser Auseinanderentwicklung, dass wir im Westen von einem Menschenbild ausgehen, was ja den autonomen, den mündigen Bürger, Bürgerin im Grunde vor Augen hat. Also die Entwicklungsfähigkeit einzelner Menschen, die selbst Entscheidungen treffen müssen. Und wir haben mit China natürlich, und das ist KP-Ideologie, ist aber zum Teil auch verankert in den Traditionen in China, haben wir ein Menschenbild, was eher die Einzelnen sieht als lenkungsbedürftige Kollektivwesen, die im Grunde, also das klar ist, Kollektivinteressen, kollektive Spielregeln müssen immer Vorrang haben vor individuellen Rechten und Freiheiten. Und das führt natürlich zu vielen Ableitungen. Wenn Sie so ein Menschenbild haben, der Mensch ist lenkungsbedürftig, der Mensch muss sich dem Kollektiv unterordnen, dann heißt das, dass Sie völlig andere politische Maßnahmen fahren. Ja? Dass Sie völlig im Grunde auch von der Planung der Zukunft her in allen Bereichen, Gesundheitssystem, Bildungssystem, völlig andere Spielregeln aufstellen. Und das, glaube ich, ist der Kern dieses Systemkonflikts, auch abgesehen von politischen und wirtschaftlichen Konflikten, technologischer Konkurrenz, ist im Grunde dieses Menschenbild unvereinbar. Das heißt, was wir im Westen leben, in liberalen Demokratien und Marktwirtschaften, das ist tatsächlich radikal unterschiedlich von den Vorstellungen, die die chinesische Regierung hat für die Gestaltung dieser Gesellschaft in China und auch in vielen Entwicklungsländern.
Aber jetzt achselzuckend zu sagen, so sind sie halt, die Asiaten, ist auch Quatsch, oder? Weil es gibt ja viele Demokratien in Asien und da ist das Menschenbild dann doch ein etwas anderes, auch wenn es vielleicht insgesamt etwas weniger individuell realistisch ist, oder? Das ist schon vor allem parteigeprägt.
Das ist völlig richtig. Das ist eine politische Konstruktion in China. Denn was die Tradition ist in der Volksrepublik China, das bestimmt inzwischen die KP. Wir haben ja konfuzianische Traditionen, etwa haben wir auch in Südkorea in einer sehr ausgeprägten Form, in Japan in einer abgewandelten Form, auch in Taiwan. Also der Einfluss ist stark sozusagen der ähnlichen Traditionen, wie wir sie in China haben. Und wir haben dort tatsächlich liberale Demokratien. Das heißt, zu sagen, dass diese chinesische Tradition, chinesische traditionelle Ordnungsvorstellungen es unmöglich machen, eine Demokratie und Pluralismus zu begründen, das ist falsch. Wir haben also wirklich ein Bild in Ostasien, was uns klar macht, diese chinesische Tradition, die bestimmt nicht, die determiniert nicht, wie die Ordnungen heute auszusehen haben. Und viele dieser Traditionen lassen sich prima und sehr quicklebendig mit liberalen Demokratien vereinbaren, wie wir in Südkorea und Taiwan vor allem sehen. Und das ist schon etwas, was wir im Kopf haben müssen. Die KP darf nicht definieren, was chinesische Tradition ist. Das wäre wirklich übergriffig. Diese KP ist nicht China. Die KP ist bei weitem nicht das, was China repräsentiert. China ist viel bunter und viel lebendiger und pluralistischer als das, was die KP als Regierung momentan in China verordnet.
Sie haben in China studiert, sprechen die Sprache, sind immer wieder dort, haben auch Freunde in China. Was hat sich verändert unter Xi in diesem Land tatsächlich? Denn es heißt ja immer, das Land ist viel rigider geworden, die Diktatur ist viel strenger noch geworden, die Überwachung viel totaler, auch durch die Digitalisierung. Was ist da alles anders geworden in Ihrer persönlichen Wahrnehmung auch?
Ja, wir hatten nach 1992, als diese berühmte Südreise von Deng Xiaoping stattfand, eine neue Öffnungspolitik, neue Phase der Öffnungspolitik und Reformpolitik eingeleitet wurde. 1992 hatten wir wirklich 20 Jahre in China, wo dieses Land immer bunter wurde, vielfältiger wurde, die Gesellschaft, auch in den Medien sogar, die Meinungsbildung sogar in der kommunistischen Partei, wo also viele unterschiedliche Positionen diskutiert wurden, sogar sozialdemokratische Parteien als eine Option diskutiert wurden in der Parteihochschule in Peking. Das war 20 Jahre lang ein Vorgang, wo wir im Westen den Eindruck hatten, und ich glaube zu Recht, dass dieses Land auf dem Weg ist, zumindest pluralistisch zu werden. Nicht demokratisch, wie wir es uns vielleicht vorstellen, aber eine Meinungsvielfalt zu entwickeln, eine Diskussionsvielfalt zu entwickeln. Das war keine Fata Morgana, das war keine keine bloße Naivität, sondern es waren wirkliche Beobachtungen. Dieses Land ist im Grunde aufgeblüht, auch intellektuell eine ganze Weile lang. Und wir hatten dann natürlich auch aus der Sicht der Kommunistischen Partei viele Fehlentwicklungen, vor allem eine ausufernde Korruption, einen großen Einfluss von Ausländern in China zum Teil auch auf die Meinungsbildung. Und da gab es dann natürlich Kräfte in der Kommunistischen Partei, die haben das abgelehnt und wollten auf keinen Fall das weiter zulassen, weil es auf im Grunde die Ablösung oder die Zerstörung der Kommunistischen Partei hinlief. Mhm. Und Xi Jinping hat sich da zum Kopf dieser Gegenbewegung gemacht, ne, und hat gesagt, wir müssen dem entgegentreten und ich bin die richtige Führungsfigur dafür. Und er wurde ermächtigt, 2012 im Grunde dann immer stärker die Zügel wieder anzuziehen und eine Rolle rückwärts zu machen in Richtung, was wir sagen würden, in Richtung einer leninistischen Diktatur, ja, also mit ganz starren hierarchischen Regeln, einer ganz einheitlichen Propaganda. Und im Grunde der Situation, wo nur noch eine Stimme spricht. Also die chinesische Gesellschaft musste sich daran anpassen, aber das alles nicht weg. Ne? Man duckt sich jetzt weg, viele Menschen. Aber es ist nicht so, dass das sozusagen nicht wieder hervorkommen könnte, wenn der Deckel angehoben wird in China. Das ist die Hoffnung von vielen, auch in China selbst, dass es da in Zukunft eine gewisse Öffnung gibt. Aber uns muss klar sein, dass die Unterdrückung beispielsweise während der harten Lockdowns in China, dass das viele Leute unglaublich erschüttert hat, ne, in der chinesischen Gesellschaft. Die haben im Grunde erlebt, wie ein Freund von mir sagte letztens, wie diese Diktatur auf uns kniet, wie er sagte. Ja, also die hat wirklich sich gezeigt, die hat uns 8 Wochen eingesperrt in Shanghai. Die konnten nicht die Nahrungsmittelversorgung sicherstellen. Und das vergessen die Menschen nicht. Wenn ich als Millionär, das war jetzt ein Freund von mir, der ist sehr gut betucht und der hat gedacht, der kriegt nie Probleme in China und der hat wirklich während der Lockdowns tagelang, war er nicht sicher, wie er Nahrung für seine Familie und für sich beschaffen soll, für seine Kinder, für sich. Und er sagt, das vergesse ich nicht. Diese Situation, die ist unverzeihlich und ich will hier raus. Ja, das war die Diskussion, die wir jetzt letztens am Telefon hatten. Das heißt, viele Leute sind schon verzweifelt und auch erschüttert, weil sie erlebt haben, was diese Diktatur dann tut, wenn sie unter Druck gerät. Und das wollen viele natürlich nicht über sich ergehen lassen.
Aber wie viele sind das? Sind das wenige Privilegierte oder ist das tatsächlich eine große Masse in China? In Russland hat man ja auch das Gefühl, das ist nur letztlich eine kleine Elite, die sich das nicht gefallen lassen will, was da passiert.
Das ist sicher richtig, dass das nicht in der Breite so diskutiert wird. Aber wir haben natürlich in China den Fall, dass diese wirtschaftlichen Eliten sehr, sehr wichtig sind für das Land. Und wir haben Signale, dass die Kapitalflucht, die Organisation von Kapitalflucht stark zunimmt in den letzten Monaten wieder. Das heißt, jede Lücke wird genutzt, jedes Auslandsengagement wird genutzt jetzt für Kapitalfluchtaktivitäten. Das ist schon ein Entzug von Leistung. Ja, also diese wirtschaftlichen Eliten in China, die waren ja unternehmerisch und auch für Staatsunternehmen sogar äußerst wichtig, ne, dass also da wirklich neue auch Innovationen kommen, neue unternehmerische Energien. Wenn viele dieser Menschen sich nun dahin orientieren, dass sie eigentlich aus dem Land raus wollen und möglichst viel von ihrem Kapital auch mitnehmen wollen, dann führt das natürlich zu einem Leistungsentzug. Und das ist schon eine Krise. Selbst wenn die breite Bevölkerung so nicht handeln kann und so auch nicht denkt und fühlt, dann heißt das trotzdem, dass dieses Land Schwierigkeiten bekommt. Und wir sehen es momentan im Konsumverhalten. Wir kriegen ja keine Umfragen über Politik in China. Aber wir sehen im Konsumverhalten, dass die meisten einfach diese Konsumwut, die sie früher hatten und diesen unbändigen Zukunftsoptimismus, den wir in China jahrzehntelang hatten, dass der irgendwie einen tiefen Knacks bekommen hat während dieser Pandemie und der Lockdowns. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich die chinesische Gesellschaft davon erholt. Das werden wir sehen. Wir sehen das also wirklich auch im Konsumverhalten, wie viel Zukunftsoptimismus, wie viel Zuversicht die Menschen noch haben. Und zurzeit sieht es da ziemlich mau aus, muss ich sagen, aus meiner Beobachtung.
Sie haben ja gerade gesagt, wenn man den Deckel leicht anhebt, dann würde man das zu spüren kriegen, auch die Unzufriedenheit und den Widerstand. Das hat ja jetzt bei der Aufgabe der Null-Covid-Politik eigentlich genauso funktioniert. Die Menschen wurden wirklich sauer, haben das auch kundgetan und tatsächlich hat sie dann sofort reagiert.
Ja, kam vieles zusammen. Wir sehen natürlich im Westen gerne das, dass da so eine Art Volksaufstand da war. Das war es nicht. Das waren kleine, sehr artikulierte, sehr kluge Köpfe, die das da initiiert haben. Das war ja keine Massenbewegung jetzt in den meisten Fällen mit tatsächlich auch gewaltsamen Demonstrationen, also unübersehbarer Wut im Grunde. Das war nicht der Fall, sondern das waren Signale, die zu anderen Problemen hinzutraten. Wir haben die Situation in China, dass viele Lokalregierungen wirklich pleite sind. Ne? Die haben also der Immobiliensektor, Sektor ist zusammengebrochen in vielen Städten und Regionen. Die wichtigste Einnahmequelle für die kommunalen Regierungen in China. Dann hatten wir horrende Kosten für die Quarantänemaßnahmen und diese permanenten Untersuchungen und Kontrollen in allen Teilen des Landes. Das heißt, im Grunde war klar, wenn das so weitergeführt wird, gehen diese ganzen regionalen Regierungen in die Knie und können das gar nicht mehr leisten. Die hatten gar keinen Platz mehr für Quarantänestätten und Quarantänemaßnahmen mehr. Das heißt, ganz um es deutlich zu sagen, diese Art der Politik, die ist wirklich an Grenzen gestoßen. Und dann kam noch eine Reaktion aus der Bevölkerung. Und das alles zusammen, auch mit den Entwarnungen bei Omikron, was natürlich der weniger gravierende Virus war, ne, aus der Sicht der Parteiführung auch, hat man dann im Grunde diesen Sprung getan. Ja, man hat den Sprung ins Dunkle getan, hat gesagt, wir müssen da jetzt einen Befreiungsschlag machen. Das war eher eine Notoperation, würde ich das nennen. Als purer Pragmatismus. Das war wirklich aus der Not geboren und bisher hat die chinesische Regierung sehr viel Glück gehabt mit dem, wie diese Liberalisierung der Pandemiemaßnahmen in China verlaufen ist. Das ist wirklich so, dass momentan da keine bösartige Mutation entstanden ist, soweit wir wissen. Und da hat die chinesische Regierung, weil es unvorbereitet war, wirklich Glück gehabt.
Muss man ja auch sehen, selbst wenn die Menschen sich wehren wollten, die Überwachung ist so total und so digital modern aufgestellt, auch mit Bonussystemen für Wohlverhalten und all diesen Dingen, dass die Menschen kaum eine Chance haben, irgendwas zu tun, oder?
Das ist schon sehr tiefgehend. Soweit haben wir es noch nie erlebt. Also das sind schon von den Überwachungsmöglichkeiten her, haben wir Mobilitätsprofile über Funkzellen, auch noch zusätzliche Geräte, die in vielen Großstädten viel präziser noch erfassen können, als nur eine große Funkzelle, wie jemand sich bewegt. Wir haben Transaktionsprofile, weil alles mit dem Handy bezahlt wird. Wir haben zum Teil dann Analysen von Gesichtsanalysen und Ganganalysen in Kombination, die dann wirklich eine Identifikation fast zu 100% erlauben. Es sind viele Dinge dort, digitale Technologien in der Form eingesetzt worden, wie wir sie bisher in dieser Dichte und in dieser Kombination nie erlebt haben. Deswegen sehe ich das als völlig richtig an. Letztlich ist es in China unmöglich geworden, beispielsweise Proteste zu organisieren, ohne dabei entdeckt und identifiziert zu werden. Das ist natürlich eine Situation, die die Kalkulation vieler Menschen verändert, das Risikokalkül verändert, ne, weil die meisten dann unter solchen Bedingungen nicht bereit sind, in das Risiko zu gehen, dort ihren Kopf rauszustrecken mit einer Kritik oder mit einer öffentlichen Demonstration. Und wir sehen jetzt auch, dass im Nachhinein, nach diesen friedlichen Protesten gegen die Lockdowns in China, dass natürlich jetzt diejenigen, die als riskant, als Rädelsführer gesehen werden, dass die jetzt rausgepickt werden, einzeln, still und heimlich, ne, erstmal eingeladen werden, manche natürlich auch festgesetzt werden. Aber das passiert jetzt in aller Ruhe sozusagen danach. Die haben die Daten, die Polizei hat die Daten und kann jetzt im Grunde diese ganzen verdächtigen Personen in aller Ruhe rausfiltern. Das ist etwas, was, glaube ich, für jeden verständlich ist, auch hier im Westen. Das verändert natürlich die Risikobereitschaft der Menschen, was Proteste angeht.
Und diese Art der Kontrolle, der Überwachung, ist das auch was, was die Chinesen exportieren in ihre Technosphäre in der Welt? Also droht das auch in afrikanischen Staaten, in lateinamerikanischen und in der arabischen Welt, wenn sie sich da jetzt breit machen?
Also die Sicherheitsorgane auf der ganzen Welt, im globalen Süden ganz besonders, lieben natürlich diese Überwachungstechnologien. Und wir haben das nicht nur in Afrika, wir haben das tatsächlich auch bis in die europäische Nähe, in die Nachbarschaft. Hier in Belgrad, ne, baut Huawei gerade eine der sogenannten Safe City mit diesen ganzen Kamerasystemen, mit den analytischen Systemen im Hintergrund. Das Problem dieser oder die Herausforderung dieser digitalen Technologien ist, dass die skalierbar sind. Die kann man ausrollen sozusagen. Wenn man die mal hat, die Hardware und vor allem die Software, dann kann man die in der Fläche ausbreiten und natürlich auch exportieren. Ist die Frage, was dann damit gemacht wird vor Ort. Aber diese Safe City Konzepte sind überall. Das sind offizielle Projekte, die China zum Teil mitfinanziert. Und wir haben da in 20 Ländern in Afrika und in Lateinamerika genaue Dokumentationen zum Teil, was da alles läuft mit den Investitionssummen. Und China installiert da Kapazitäten. Wie die dann umgesetzt werden können vor Ort und wie die Menschen sich daran halten und die Regierung, das ist noch was anderes. Das wird sehr gemischt ausfallen. Aber ich weiß von einzelnen Fällen in Afrika und Lateinamerika, wo viele Sicherheitsorgane nicht mehr auf diese Möglichkeiten verzichten wollen. Das heißt, China hat große Erfolge dabei, diese Überwachungstechnologie auszurollen, ja, im globalen Süden. Auch in diesen Smart Cities, die jetzt in der Golfregion ausgebaut werden. China ist da führend. Ne? Gesichtserkennung, Gangerkennung in Kombination mit Mobilitätsdaten, Transaktionsdaten, vielleicht noch Surfprofilen im Internet. Das wäre dann die letzte Stufe. Die ist ein bisschen schwieriger zu erreichen. Aber China wird dort, was Überwachungstechnologien angeht, ganz klar der wichtigste Anbieter sein, ne, für das, was da kommt. Da kann niemand mithalten in der Form, weil China selbst im Inland eben so eine gigantische Industrie hat, die mit künstlicher Intelligenz Hardware, Software kombiniert und diese Möglichkeiten bietet. Das ist eine gigantische Herausforderung für den Westen, weil nach der Installation von solchen Überwachungssystemen und wenn der Sicherheitsapparat das auch effektiv nutzt, ist im Grunde eine Demokratie nicht mehr möglich. Es ist klar, dass Freiheitsrechte, individuelle Rechte und Freiheiten danach in dieser Form nicht mehr gewährleistet werden können, egal ob die Regierung gewählt wird oder nicht. Die Sicherheitsapparate haben dann ganz andere Instrumente zur Verfügung. Ich kann davor nur warnen, das ist etwas, wo wir uns viel schlauer machen müssen. Mhm. Und das ist wirklich eine Transformation sozusagen der Infrastruktur. Die kommt von der Infrastruktur her im globalen Süden, die mir große, große Sorgen macht.
Also während wir hier über Datenschutz reden und die sozialen Aspekte von mehr KI, mehr Digitalisierung, machen die Nägel mit Köpfen und empfinden das wahrscheinlich als gigantisches Geschenk, was sie da machen können mit den digitalen Mitteln.
Das kommt ja im Paket. Ne? Da kommt also neues Telekomnetz, neues Energienetz, dann werden noch Straßen und Häfen gebaut. Das wird im Grunde als Teil eines großen Infrastrukturpakets angeboten. Und natürlich sind Sicherheitsprobleme für viele, beispielsweise Ballungsräume im globalen Süden, ein Riesenproblem. Also wenn wir Bürgermeister wären in einer Stadt, die außer Kontrolle ist, die wuchert und wächst, ja, in unkontrollierter Form mit viel Kriminalität, Gewaltkriminalität, dann wären wir als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch froh, wenn uns da jemand kommt und sowas anbietet, wie wir dieses Problem in den Griff bekommen könnten. Und genau in diese Nachfrage hinein stößt China mit seinen Angeboten. Das sind ja reale Probleme vor Ort. Es ist klar, dass Huawei hat es immer gesagt, dass Sicherheit, öffentliche Sicherheit, ist die Voraussetzung dafür, dass investiert wird, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie auch konsumieren, dass der Immobilienmarkt wächst, dass der Tourismus kommt. Alles das hängt mit öffentlicher Sicherheit zusammen. Und das ist das Paket, was Huawei beispielsweise anbietet, jetzt wenn es diese Netze installiert und diese Überwachungssysteme, dann ist das im Grunde die Verheißung, dass damit auch wirtschaftliche Entwicklung neu ermöglicht wird, in zuvor chaotischen Umfeldern. Und das hat große Anziehungskraft.
Also höchste Zeit, dass wir jetzt dafür sorgen, dass Huawei zum Beispiel nicht mehr in unseren 5G-Netzen präsent ist. Die Diskussion hatten wir ja auch und es wurde dann auch wieder mehr oder weniger abgeschmettert. Und jetzt hört man sogar von der Bundesregierung, dass es ja gar nicht bekannt ist, was wo wie verbaut ist. Also wir waren unfassbar naiv, oder?
Ja, wir haben schon darüber diskutiert, aber Huawei ist eine gute Firma. Jetzt kommen die anderen Probleme. Das ist eine super Firma, die ist sehr innovativ, viele Patente, hervorragender Service auch bei dem Aufbau der Netze. Natürlich mit Finanzierung im Hintergrund, die subventioniert sind, also mit staatlicher und von Staatsbanken im Grunde verbilligten Krediten, die auch bekommen können, um im Ausland dann zu expandieren. Das Ganze ist schon so, dass Huawei, und ich habe mit vielen Telekom-Anbietern in Europa gesprochen in der Hinsicht, die waren einfach überlegen. Das heißt, die europäischen Konkurrenten, die wir haben, das sind Dinge, die letztlich auch auf wirtschaftliche Konkurrenz zurückzuführen sind. Also viele Telekom-Anbieter sagten, ja, das ist ein Sicherheitsrisiko, was wir auch sehen, aber wir halten die klein, wir lassen die nur bestimmte Komponenten bauen, bestimmte Teile des Netzes, wir halten die aus dem Kernnetz raus. Das war so die Diskussion. Ansonsten ist Huawei aber einfach überlegen, ja, von den Produkten her, vom Service her. Und das war die Argumentation. Jetzt kommen natürlich andere Argumentationen mit der Verschärfung dieser geopolitischen Spannungen und mit diesem Runterrutschen, ja, diesem Abgleiten in kalte Kriegsmuster, ist klar, dass man natürlich versuchen wird, große chinesische Technologiefirmen außen vor zu halten. Und das ist nur der Anfang, den wir sehen jetzt bei Huawei. Wir haben natürlich auch bei chinesischen vernetzten Fahrzeugen. Ne? Wir alle rechnen damit, dass BYD und Geely mit eigenen Fahrzeugen, vernetzten Fahrzeugen Einstieg hält in diese europäischen und westlichen Märkte. Ich habe große Zweifel, ob das auf Dauer tragfähig ist. Das Misstrauen gegenüber vernetzten Technologien aus China, vernetzten Produkten aus China. Das können auch Staubsauger sein oder Kühlschränke und Mikrowellen. Jetzt was Smart Homes oder so. Das sind Dinge, die momentan diskutiert werden und ich befürchte, wir werden da eine ganz große Diskussion reingeraten, was wir überhaupt da noch zulassen in unseren Märkten.
Und wenn Sie sagen, wir haben einen neuen kalten Krieg, der kann sich ja in kürzester Zeit noch massivst verschärfen. Wir wissen, dass China hinter Russland steht, was den Angriffskrieg auf die Ukraine angeht. Und US-Außenminister Blinken hat ja ganz klar gesagt, wenn die Chinesen tödliche Waffen liefern an Russland, dann hat das Konsequenzen. Genauso wie wenn die Chinesen Taiwan angreifen sollten, was sie ja im Grunde wollen. Das heißt, wir müssen uns dafür wappnen, dass wir technologisch uns abkoppeln müssen von China, auch wenn das eigentlich kaum möglich ist, oder?
In der kurzen Form ist das nicht sichtbar sozusagen. Das ist klar, wenn China Waffen liefern sollte an Russland in nächster Zeit, dann ist das natürlich der Einstieg in eine harte Konfrontation. Es wird massive Sanktionen, die werden gefordert werden von den USA, auch von den Verbündeten. Das wird eine neue Phase dann werden in der Beziehung zu China. Das ist aber nicht das sozusagen gravierendste Szenario. Das wäre eine Verschärfung dieser Konfrontation, eine Beschleunigung, eine Art Brandbeschleuniger, würde ich das nennen. Wogegen natürlich eine militärische Konfrontation um Taiwan unter Beteiligung der USA und vielleicht auch Japans dann in dem Fall, das wäre natürlich der Einstieg in eine heiße Konfrontation. Das wäre was völlig anderes. Dann würde wirklich diese Weltwirtschaft, wie wir sie, kennen, die würde innerhalb kürzester Zeit zerrissen werden. Und wie ein Kollege von mir das sagte, Miku Atari, der jetzt das Mercator-Institut für China-Studien leitet, das wäre die Kernschmelze im Grunde dann dieser globalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Und das sollten wir ernst nehmen. Also das ist etwas, was wir sehen müssen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt direkt als Teufel an die Wand malen. Aber es ist klar, dass wir viele Konfliktanlässe haben. Und die können wir konkret benennen, die dazu führen können, dass ganz schnell ja diese Weltwirtschaft und diese technologische Zusammenarbeit zerrissen wird. Und das ist eine sehr ernste Lage. Und die können wir nicht sozusagen aus unseren Köpfen verbannen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und das heißt natürlich, dass wir in der Tat möglichst im Grunde autarke Lieferketten, neue Standortentscheidungen auch für Technologien, Leittechnologien, Zukunftstechnologien fällen müssen, auch mit staatlichen Subventionen. Und da ist die USA sehr, sehr intensiv dabei, ist klar, in dem ganzen Halbleitergeschäft, dann ein ganz anderes Fertigungsnetzwerk aufzubauen, was von China unabhängig ist. Und die Europäer werden sich da anschließen müssen. Wir haben da wenig Spielraum.
Sie sind viel in der deutschen Wirtschaft auch unterwegs, beratend. Haben Sie das Gefühl, das ist angekommen?
Das ist angekommen. Natürlich ist das auch eine Art Fallbeil, was über den Köpfen hängt, dieser Firmen, die in China aktiv sind. Und es reicht nicht, dieses Fallbeil anzustarren, was über den eigenen Köpfen hängt, sondern muss man sich natürlich darauf vorbereiten, dass das irgendwann fallen könnte. Und dann muss es so aufgestellt sein, müssen diese Firmen so aufgestellt sein, dass im Grunde eine Abspaltung, eine Absprengung, nenne ich es mal jetzt bewusst, des China-Geschäfts, dass das nicht zum Untergang des gesamten Unternehmens führt. Und da sind viele, vor allem Familienunternehmen, sehr intensiv dabei. Die haben einen sehr langen Zeithorizont. Familienunternehmen planen auf Jahrzehnte. Die wollen unbedingt, dass das erhalten bleibt. Da sind viele momentan wirklich an der Revision von ihren Investitionsentscheidungen, von neuen Zulieferern, die auch in Osteuropa, in Südostasien vor allem aufgebaut werden, zum Teil auch in Indien jetzt. Das ist der neue Standort. Der untersucht wird, schwierig natürlich. Aber Südostasien, Osteuropa werden davon profitieren. Diese Standortentscheidungen, Investitionsentscheidungen bewegen sich zum Teil von China weg. Wir haben aber in Deutschland diesen besonderen Fall, dass wir 10 sehr große Konzerne haben, vor allem im Automobil, in der Automobilbranche und Chemie, die im Grunde die Investitionstätigkeit in China zumindest im letzten Jahr nochmal befeuert haben. Das waren zum Teil nachholende Investitionen, angekündigt schon Jahre zuvor. Wir haben jetzt im zweiten Halbjahr 2022 einen Einbruch auch der deutschen Investitionen in China. Und ich glaube, das wird so weitergehen. Die chinesische Führung hat, glaube ich, noch nicht ganz begriffen, wie schnell sich momentan diese Investitionen und Lieferketten von China wegorganisieren. Das ist ein neuer Trend. Und ich muss sagen, nach meinen jüngeren Kontakten bei sehr unterschiedlichen Firmen, unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Eigentümerstruktur, dass insgesamt die Botschaft angekommen ist. Die meisten versuchen, das China-Geschäft noch mitzunehmen. Aber das Vertrauen darin, dass das unbegrenzt so weiterläuft wie in der Vergangenheit, dieses Vertrauen ist eigentlich weg.
Was glauben Sie denn, wie sich China jetzt, was Russland angeht, weiter verhalten wird? So neutral wie möglich, trotzdem mit einer gewissen Solidarität und der Verdammung der USA in dieser ganzen Geschichte, aber doch zurückhaltend, weil sie einfach noch nicht auf uns verzichten können als Wirtschaftspartner?
Das ist für China sehr schwierig. Ich sage mal, das ist eine Art Eiertanz. Die haben einerseits eine Abhängigkeit von diesen Märkten im globalen Norden. Ja, also Europa, USA, Japan sind enorm wichtig für China und umgekehrt natürlich auch China für Unternehmen aus diesen Ländern. Das heißt, im Handel vor allem ist diese Verflechtung weiterhin sehr stark gegeben. Auf der anderen Seite ist aber auch für China das Ziel, jetzt möglichst autark zu werden, also nicht verwundbar zu sein durch diese Beziehungen zum Westen. Und die öffentlichen Aussagen während des nationalen Volkskongress ist jetzt gerade in diesen Tagen waren schon so, dass die Beziehungen zu Russland ausgebaut werden sollen. Das war kein Bekenntnis zu Neutralität, sondern es war ganz klar, Russland ist ein wichtiger Partner, gerade weil der Westen China so bedrängt und unter Druck setzt. Gerade deswegen muss China mit Russland enger kooperieren. Und da war ganz explizit von einem Ausbau der Beziehungen zu Russland die Rede. Keine Kritik an der russischen Position, nur Kritik an den USA und an der NATO, zum Teil auch indirekt an den Europäern und an Japan. Das heißt, ich würde sagen, die Positionierung Chinas gegenwärtig, die läuft eher auf eine Klärung hinaus. Ne? Ob das dann dazu führt, dass man sich offen bekennt zu Russland oder ob man am Ende sogar Waffen liefert, das halte ich bis jetzt noch für offen, ja, diese klare Positionierung. Aber wir haben jetzt in dem diplomatischen Bekenntnis zu dieser Zusammenarbeit mit Russland haben wir eine neue Stufe auch erreicht in den Äußerungen der letzten Tage. Das ist keine Neutralität mehr. Das ist ganz klar eine Positionierung in der Geopolitik zumindest an der Seite Russlands.
Hat Xi denn aus Putins Krieg Lehren für sich gezogen aus dieser doch erstaunlich festen Allianz des Westens gegen diesen Krieg? Nimmt er vielleicht Abstand von der Idee, Taiwan zu erobern, weil er merkt, er hätte dann wirklich ein riesiges Bündnis gegen sich?
Wir haben natürlich da keine Aussagen, ne? Darüber wird nicht offen kommuniziert. Klar. Von der chinesischen Regierung. Aber es ist schon so, dass das natürlich eine unerwartete Entwicklung ist, dass dieses Bündnissystem, was unter Trump so angeschlagen war, dass sowohl die NATO jetzt transatlantisch als auch in Ostasien die Bündnisse der USA mit Japan, Südkorea, Australien, auch Taiwan würde ich jetzt benennen, ein bisschen eine Sonderrolle natürlich dort, dass das so eine Phalanx wird, so eine starke Gemeinsamkeit sich da herausbildet jetzt wieder, die China entgegentritt, also eine Art Gegenmachtbildung durch ein wirklich fast globales Bündnissystem, das ist für die chinesische Seite eine äußerst negative Entwicklung dieses Ukraine-Kriegs. Ne, man hat davor gehofft in Peking, dass die NATO eigentlich wach bleibt, dass die USA sich selbst zerlegt, als Führungsmacht zunehmend ausfällt, wie unter Trump sich das andeutete. Und diese beiden Administrationen jetzt aus den USA hat es geschafft, wirklich in dem aktuellen Kontext diese Bündnisse neu zu beleben, zu mobilisieren, zu revitalisieren. Und das ist etwas, was völlig den Interessen Chinas entgegenläuft. Ne? Und es ist sehr schwierig, da jetzt einen Keil auch reinzutreiben, was China natürlich versucht, immer wieder versucht, die Europäer etwas wegzulocken von den USA oder auch Japan, dann im Grunde klarzumachen, dass sie eigene Interessen vertreten müssen gegenüber den USA auch. Aber das funktioniert nicht gut. Das heißt, tatsächlich ist die Warnung, dass im Falle einer Attacke auf Taiwan, sei es auch nur eine Seeblockade, dass dann dieses Bündnissystem der marktwirtschaftlichen Demokratien, dass das zusammenstehen wird und China äußerst große Probleme bereiten wird. Diese Gegenmachtbildung ist in vollem Gange und China hat sich da in eine sehr ungute Position hineinbewegt.
Das heißt, die beiden Regierungen hat da auch sehr clever agiert und die Chinesen warten eigentlich drauf, dass Trump zum Beispiel wiederkommt oder eben völlig unklare Verhältnisse in den USA nach den nächsten Präsidentschaftswahlen herrschen, weil erst dann können sie was tun. Im Moment geht es eigentlich nicht.
Ist richtig. Das ist tatsächlich auch in Peking ist das Kalkül, es gibt sogar ein Weißbuch dazu, dass aus der Regierung eine offizielle Stellungnahme, dass diese amerikanische Demokratie im Zerfall begriffen ist, dass die Spaltungen, die sich jetzt zeigen, innenpolitisch irgendwann demnächst dazu führen werden, dass dieses Land sich selbst zerlegt, diese Demokratie sich selbst zerstört. Ne? Und deswegen ist die chinesische Erwartung, dass in den nächsten Jahren, beispielsweise bei der nächsten Präsidentschaftswahl, eine Situation entsteht, wo diese Entscheidungszentrale in Washington nicht mehr handlungsfähig ist und die USA dann diplomatisch und militärisch nicht mehr handlungsfähig sein werden. Und das ist dann die Gelegenheit, wo der Weg frei ist für China. Wenn im Grunde die Führungsmacht dieses westlichen Bündnissystems ausfallen sollte, dann hat China Spielraum. Dann ist der Weg frei für Chinas globalen Führungsanspruch und eventuell auch der Weg frei für die Vereinnahmung von Taiwan. Das sind die Dinge, die wir vor Augen haben müssen und machen wir es uns klar, das ist nur anderthalb Jahre entfernt, diese nächste Präsidentschaftswahl in den USA. Und das kann also sehr schnell sich sehr zuspitzen. Und da würde ich nur warnen, irgendwie von langen Zeiträumen auszugehen. Die chinesische Seite, Xi Jinping sagt das immer wieder, historische Gelegenheiten sind es, die solche Entwicklungen prägen, auch für Jahrzehnte prägen können. Und natürlich wäre aus Pekinger Sicht es eine große historische Gelegenheit, wenn es zu einem Machtvakuum in den USA käme im Rahmen der nächsten Präsidentschaftswahl.
Versucht denn China ähnlich wie Russland, das in Europa und in den USA tut, über Fake News, über Propaganda, über digitale Mittel Einfluss zu nehmen und die Radikalen zu stärken?
Ja, es ist nicht das gleiche Spiel wie Russland. Russland kennt sich besser aus, ne, in gewisser Hinsicht mit diesen vor allem europäischen Gesellschaften. Wir haben bisher natürlich Einflussoperationen auch im Bereich des Lobbying, völlig klar. In allen wichtigen westlichen Zentren, die für China irgendwie geopolitisch eine Rolle spielen können. Das gibt es. Wir haben natürlich auch Desinformation im Bereich von etwa der Xinjiang-Problematik, der Uiguren, der Unterdrückung der Uiguren in dieser westchinesischen Region. Wir haben in der Tibet-Frage, auch in der im südchinesischen Meer, in diesen ganzen offenen Fragen, haben wir natürlich eine eigene chinesische Propaganda, die im globalen Süden recht erfolgreich ist. Ne? Also viele Länder, viele Öffentlichkeiten nach den Umfragen, die wir haben dort, glauben diese chinesische Storyline auch, ja, gegen die USA, gegen Europäer gewendet. Aber was überraschend ist, ist schon die Immunität, die sich entwickelt hat in einem sehr großen Teil, im ganz überwiegenden Teil der westlichen Öffentlichkeiten, die halt offen auch kommunizieren, ne, über das, was China versucht und das, was dort auch einfach an Desinformation verbreitet wird. Und ich denke schon, dass unsere Gesellschaften zurzeit ganz gut aufgestellt sind, diesen Desinformationskampagnen zu widerstehen. Ne. Wir haben einfach durch unsere Offenheit und durch die direkte Adressierung von solchen auch Lügengeschichten, ja, und Storylines, die da aus Moskau und Peking kommen, haben wir einen gewissen Vorteil, weil ich denke schon, wir beobachten das, dass ein großer Teil der Öffentlichkeit wirklich misstrauisch bleibt gegenüber diesen Versuchen der Manipulation und Vereinnahmung. Und da bin ich sozusagen momentan entspannter, als ich noch vor 3-4 Jahren gewesen wäre.
Und trotzdem gibt es ja nicht wenige bei uns, die meinen, in China läuft vieles besser. Einfach, weil man es von oben herab verordnen kann. Gerade jetzt zum Beispiel, was den Kampf gegen den Klimawandel angeht, auch wenn China nach wie vor der weltweit größte CO2-Emittent ist, in 2022 so viele Kohlekraftwerke genehmigt hat wie seit 7 Jahren nicht mehr. Aber es ist natürlich sehr effizient, was da gemacht werden kann. Was sagen Sie zu dieser Faszination, die ja auch durchaus in der Klimabewegung da ist? Ne? Da wird ja auch immer mal wieder gesagt, wir bräuchten vielleicht eine Klimadiktatur.
Das ist dieser Lockruf der Diktatur, vor dem ich außerordentlich stark warnen muss, weil wir können nicht sozusagen, wenn eine Politik der chinesischen Regierung in unseren Ohren schön klingt, also die Ankündigungen für Klimaneutralität bis 2060 oder Peak Emissions bis 2030, diese ganzen Ankündigungen, die auch in den 5-Jahr-Plänen enthalten sind, die klingen in unseren Ohren schön, aber man kriegt die nur im Paket. Und das Paket ist, vieles von dem wird nicht umgesetzt in konsequenter Form. Es werden weiterhin Kohlekraftwerke gebaut. China ist weiterhin der größte Beiträge zu weltweiten schädlichen Emissionen. Wir haben die Situation, dass zwar viel Solar- und Windenergie installiert wird, aber vieles von dem nicht im Netz ankommt, wenn wir uns die Daten genau angucken. Das heißt, vieles sind Ankündigungen und wir dürfen auf keinen Fall, weil uns ein Politikbereich in China fasziniert oder die Ankündigungen gut klingen, dürfen wir nicht das ganze Paket vergessen. Und das Paket ist, wir haben dort eine Diktatur, die alles Mögliche unterdrückt, die alle Freiheitsrechte wegnimmt, die natürlich auch in der Klimabewegung unbedingt geschätzt werden und auch wichtig sind, ne, für diese Artikulation in Demokratien. Das alles ist in China nicht möglich. Das heißt, ich muss unbedingt warnen, diesem Sirenenruf, diesem Lockruf der Diktatur da nachzugeben, weil wir immer das Paket sehen müssen. Es geht da nie um einzelne effektive Maßnahmen, sondern am Ende geht es um eine umfassende Diktatur, die alles kontrollieren und regieren und regulieren will. Und das ist etwas, was für die meisten Europäerinnen und Europäer völlig inakzeptabel ist. Und ich bin sicher, dass die meisten da auch, wenn sie gründlicher drüber nachdenken, zu dem Schluss kommen, dass sie wesentlich lieber in Europa leben als in China. Und wir sehen das natürlich momentan auch bei den weltweiten Wanderungsbewegungen, dass Europa weiterhin attraktiv ist. Wir haben viele Probleme, klar, ungelöste Probleme, aber Europa als Standort und auch die gesellschaftliche Vielfalt, die wir haben, die ist natürlich unheimlich attraktiv und wir sollten das sehr wertschätzen. Das ist was ganz Kostbares, ja, diese freiheitlichen Demokratien, die natürlich ihre Defizite haben, aber insgesamt im Kern sind die einfach natürlich ein Raum, wo sich viele unterschiedliche Menschen und Kräfte entfalten können. Und das ist kostbar und das ist eigenständig und das müssen wir verteidigen. Wir dürfen nicht dem Lockruf der Diktatur folgen.
Was müssen wir in Europa und ganz speziell in Deutschland verändern? Was müssen wir tun, um in diesem Systemkonflikt nicht einfach rauszufliegen?
Ja, wir müssen unsere eigenen Stärken entdecken. Das ist klar, dass wir nicht damit zufrieden sein können mit dem Zustand, den wir ererbt haben von den Regierungssystemen beispielsweise. Wir haben große Probleme, alle wissen das, in der öffentlichen Verwaltung, in der Effektivität, Effizienz der öffentlichen Verwaltung, Digitalisierungsprogramme, im Gesundheitssystem zunehmend, auch im Bildungssystem. Wir haben viele Bereiche, viele wissen das, die Bahn wird ständig diskutiert. Wir sind da oft sehr passiv und sehen das so als Schicksal, als ergeben, gucken wir dazu, wie diese Systeme, die früher super funktioniert haben, wie die sozusagen abrutschen, abgleiten, ja, in ihrer Stärke und immer ineffizienter werden, immer weniger verlässlich. Das dürfen wir nicht. Wir müssen sehen, dass wir das erneuern. Wir müssen im Grunde, würde ich sagen, jetzt von diesem, alteuropäischen Predigermodus, den viele noch in sich tragen, wie als sei Europa noch vorbildlich für alle weltweit. Das ist nicht mehr der Fall. Wir müssen von diesem Predigermodus übergehen in den Mobilisierungs- und Erneuerungsmodus, wo wir klar sind, diese ganzen Institutionen, die wir aufgebaut haben, die sind sehr wertvoll, weil sie unsere freiheitlichen Gesellschaften schützen, aber wir müssen die natürlich leistungsfähiger machen. Wir müssen planungsfähiger werden, wir müssen umsetzungsfähiger werden und das heißt, dass wir uns auch Gedanken machen, ob wir beispielsweise die öffentliche Verwaltung völlig neu organisieren müssen, das Beschaffungswesen für die Bundeswehr völlig neu organisieren müssen, dass diese alten Institutionen nicht mehr funktionieren. Diese Frage müssen wir uns stellen, ohne diese freiheitlichen Demokratien über Bord zu werfen. Also da ist viel Erneuerungsbedarf und China macht uns da Beine, würde ich sagen. Und das ist auch gut so. Wir brauchen diese Konkurrenz vielleicht, um uns zu erneuern. Und in dieser Phase sind wir gerade drin.
Vielen herzlichen Dank, Professor Sebastian Heilmann. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren weitergeht. Auf jeden Fall haben Sie uns geholfen, all das, was da gerade passiert in der Welt, nochmal mit anderen Augen zu sehen. Dankeschön.
Danke Ihnen.